Madeleine Albright. Faschismus. Eine Warnung. Für viele ruft das Wort Faschismus vor allem Erinnerungen an Geschichtsbücher hervor. An eine düstere, aber vergangene Vergangenheit, in der die Demokraten der Welt noch jung und fragil waren. Doch ganz so gestrig ist der Faschismus nicht. Auch wenn er sich heute nicht so ungeschminkt zeigt wie früher, anno 2018 legten zahlreiche Regierungen rund um den Globus antidemokratische oder gar unumwunden faschistische Tendenzen an den Tag. Der Zustand zahlreicher Staaten von Südamerika bis Osteuropa gibt reichlich Anlass, sich um die Gesundheit der Demokratie zu sorgen. Diese Blinks zeichnen nach, wie stabile Demokratien zu radikalen Regimes verkommen. Sie zeigen, warum auch die selbsternannte Bastion der demokratischen Freiheit, die USA, nicht gegen den Faschismus gefeit ist. Mithilfe der Analyse historischer faschistischer Regime und moderner Autokratien lassen sich faschistische Tendenzen früh genug erkennen, um unsere Demokratie zu schützen. Blink Nummer 1. Faschismus ist weniger eine politische Ideologie als eine Strategie der Machtübernahme. Faschismus. Dieses düstere Wort wird heute vielerorts allzu leichtfertig verwendet. Polizisten, Feministinnen, Veganer oder auch Bürokraten werden als Faschisten bezeichnet. Selbst Kunstschaffende, die sich gegen die mutwillige Sabotage von Theaterabenden durch Rechtsextreme verwehren, müssen sich ironischerweise denselben Vorwurf anhören. Aber was macht einen Faschisten wirklich aus? Bei der Analyse vergangener und moderner faschistischer Tendenzen fällt auf, dass der Faschismus als ideologisch vager Begriff sowohl auf linke als auch rechte politische Spektren angewendet werden kann. Im Italien der 1920er Jahre kämpften linke Faschisten für eine Diktatur, die sich für die Interessen der Arbeiterschicht stark machen sollte. Rechte Faschisten wollten ein autoritäres Regime, in dem Staat und Wirtschaft eng miteinander verflochten wären. Und in Deutschland vermengten die Nationalsozialisten ihre Versprechen von höheren Renten und besserer Bildung mit ihrer antisemitischen Propaganda. Auch heute decken Regierungen mit faschistischen Zügen das komplette politische Spektrum ab. Vom Sozialismus in Venezuela bis zum konservativen Nationalismus in Ungarn. Die Frage, wer oder was ein Faschist ist, liefert folglich keine eindeutigen Antworten. Wir müssen stattdessen fragen, welche Eigenschaften und Handlungen der Faschismus an den Tag legt. Dann stellen wir fest, dass der Faschismus aus dem Frust der Masse erwächst. Zum Beispiel der Wut über einen verlorenen Krieg oder Gebietsverluste, der Kränkung des völkischen Stolzes oder eine Welle der Massenarbeitslosigkeit. Oder einer beliebigen Kombination dieser Faktoren. Erfolgreiche faschistische Führer verstehen es, ihr Charisma für eine starke emotionale Bindung zur Bevölkerung zu nutzen. Sie überführen den kollektiven Unmut in ein Gefühl von Zusammenhalt und Sinn. Sobald Faschisten an die Macht gelangen, festigen sie ihre Autorität durch die bewusste Kontrolle von Informationen. Hitler konsolidierte seine Allmacht durch rigorose Propaganda. Mein Kampf wurde zur Pflichtlektüre und Bibelersatz und über das Radio konnte der Führer seine Hasspredigten direkt an Millionen Deutsche auf einmal richten. Heute streuen autoritäre Regime wie Russland und die Türkei gezielt Falschinformationen, um regierungskritische Medien und Meinungen zu schwächen. Faschisten stilisieren sich zum Sprachrohr ganzer Nationen oder Gesellschaftsgruppen und ziehen wütende Trennlinien nach außen, um innen das Gefühl des Zusammenhalts zu schüren. Die Leidtragenden sind die, die zu Volksfeinden erklärt werden. Die Juden in Nazi-Deutschland oder die Klassenverräter in der Sowjetunion. Faschisten wollen den bedingungslosen Rückhalt der Masse. Sie wollen die Bevölkerung nicht wie manche andere Gewaltherrscher ruhigstellen und paralysieren, sondern sie anstacheln und aufbringen. Sie heizen die Stimmung an, um mit Feuer zu regieren. Blink Nummer 2. Der Faschismus macht sich schleichend und anfangs sogar mit demokratischen Mitteln breit. Mussolini sagte einst, man solle die Macht so ergreifen, wie man ein lebendes Huhn rupfen würde, so leise wie möglich. Feder für Feder, sodass niemand etwas merkt, bis das Werk getan ist. Faschisten kommen selten mit dem Paukenschlag eines Putsches an die Macht. Sie pirschen sich meist schleichend an die Spitze, als würden sie mit jedem ihrer Schritte die demokratischen Verteidigungslinien umtänzeln. Das zeigt sich besonders deutlich am Beispiel des Aufstiegs Adolf Hitlers, der sich sowohl illegaler als auch demokratischer Mittel bediente. Nach seinem gescheiterten Putschversuch in Bayern 1923 verfolgte Hitler demonstrativ eine Politik der legalen Machtergreifung. Er landete erdrutschartige Wahlsiege und wurde schließlich zum Reichskanzler gewählt. Erst dann begann er mit der systematischen Demontage der rechtsstaatlichen Institutionen, der Auflösung regionaler politischer Gremien, der Bedrohung politischer Gegner, der Amtsenthebung untreuer Mitarbeiter. Kurzum, mit der Einsetzung eines totalitären Regimes. Auch moderne Entwicklungen zeigen, dass autoritäre Macht auf durchaus demokratischem Wege erreicht werden kann. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zum Beispiel wurde 2003 völlig legal zum Ministerpräsidenten gewählt. Danach begann er mit der Entmachtung von Institutionen, die seine Regierung einer ernsthaften Kontrolle hätten unterziehen können. Hunderte von Militärbeamten wurden unter dem teils begründeten, teils frei erfundenen Vorwurf der Verschwörung aus dem Staatsdienst entlassen oder festgenommen. Das Kabinett übernahm die Kontrolle über kritische Medien und ermächtigte Erdogan zur Neubesetzung zahlreicher Gerichte durch regierungstreue Richter. Nach dem ersten echten Putschversuch 2016 setzte Erdogan einen Ausnahmezustand ein und brachte etliche politische Gegner und Journalisten hinter Gitter. Durch den Sieg im kurz darauf folgenden Referendum sicherte er sich de facto die Alleinherrschaft. Seither konnte er Gesetze per Dekret erlassen, Haftbefehle anordnen und Häftlingen das Recht auf Strafverteidigung verwehren. Nach seinem ursprünglich legitimen Wahlsieg hat Erdogan seine Macht also Stück für Stück durch die Demontage des Rechtsstaats zementiert. Der Faschismus macht sich still und heimlich breit. Was das auf lange Sicht bedeutet, wird vielen erst klar, wenn es zu spät ist. Das sieht man auch am Musterbeispiel der faschistischen Machtergreifung in Nazi-Deutschland. Blink Nummer 3. Hitlers Aufstieg wurde von den Ängsten der Deutschen beflügelt. Die 1920er und 1930er Jahre waren eine Zeit der Unsicherheit und Unruhe in Europa. In Deutschland war diese Stimmung besonders deutlich spürbar. Die Schmach des verlorenen Ersten Weltkriegs saß vielen Deutschen noch in den Knochen und auch einem Ex-Soldaten aus Österreich namens Adolf Hitler. Während seines Einsatzes an der Westfront verlor Hitler bei einem Gasangriff vorübergehend das Augenlicht. Als er es im November 1918 wiedererlangte, war die Freude nur von kurzer Dauer. Denn wo er auch hinsah, bot sich ihm der gleiche Anblick eines Landes in Trümmern. Die Kapitulation, die Reparationsforderungen der Siegermächte und die schmerzhaften Gebietsverluste beschämten den jungen Hitler, der als Freiwilliger in der bayerischen Armee gekämpft hatte. Er hatte das erniedrigende Gefühl, Deutschland sei verraten worden. Von mächtigen Bürokraten, den Bolschewiken und Bankiers und natürlich den Juden. Ein gutes Jahrzehnt später hatte Hitler es zum glühenden politischen Redner gebracht. Doch seine nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei hatte wenig Zulauf. Dann wurde das Land mit voller Wucht von der großen Depression getroffen. Deutschland zahlte noch immer seine Kriegsschulden ab und war auf die Kredite anderer Nationen angewiesen. Die Depression jedoch ließ alle Geldhähne versiegen. Die Exportmärkte kollabierten, die Produktion erlag. Die Geschäfte schlossen und die Preise und die Arbeitslosigkeit schossen in die Höhe. Hitler spürte die Panik. Er nutzte die Ängste der Menschen, um eine emotionale Verbindung zu schaffen. Privat soll er gesagt haben, die Leute sehnten sich vor allem danach, ihren Glauben an irgendetwas zu heften. Wichtig war nur, dass es ihre Wut kanalisierte, ihre Ängste aufgriff und ihnen erlaubte, sich als Teil eines Großen und Ganzen zu fühlen. Hitlers Botschaft wurde alledem gerecht. All ihre Abscheulichkeit und Grausamkeit zum Trotz. Er inszenierte sich als einfacher Mann, der schützend vor das Land trat, das er anführte, um den mächtigen Feinden die Stirn zu bieten. Er würde das Schicksal seiner neuen Heimat erfüllen und das deutsche Volk zu alter Größe und neuem Glanz führen. Er genoss die Empörung seiner Gegner über seine Brandreden und deutete richtig, dass ihre wütenden Reaktionen seine Anhänger nur in ihrer Überzeugung stärken würden. Er machte die Menschen glauben, er sorge sich um ihr Wohl, selbst wenn die Fakten eine ganz andere Sprache sprachen. Er selbst soll zugegeben haben, wie bereitwillig er kolossale Unwahrheiten ausgab, um die gesamte vertrackte Lage Deutschlands auf ein einziges verführerisches Dilemma zu reduzieren. Entweder das arische Deutschland gewann den Kulturkrieg, oder es würde durch den Sieg der Juden vom Erdboden verschwinden. Genau diese brandgefährliche Rhetorik befeuerte seinen fulminanten Aufstieg. Hitlers Herrschaft und der Nationalsozialismus waren beispiellos in ihrem Rassismus, ihrer Manie und Grausamkeit. Der Faschismus an sich ist jedoch ein keineswegs außergewöhnliches Phänomen. Blink Nummer 4. Faschismus ist keine Abnormalität, sondern ein wiederkehrendes Phänomen der Geschichte. Der Begriff Faschismus weckt automatisch Assoziationen mit Diktatoren wie Hitler, Mussolini und Stalin, also an ganz besonders radikale Ausschläge der Geschichte. Doch der Faschismus ist weniger abnormal, als wir oft denken. Er macht sich immer wieder und an vielen Orten breit. In der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg zum Beispiel waren faschistische Bewegungen europaweit verbreitet. Ein Beispiel dafür ist Großbritannien, das stolz darauf zurückblickt, die demokratische Freiheit das gesamte bewegte 20. Jahrhundert über verteidigt zu haben. Doch auch auf der Insel gab es Faschisten. 1932 gründete Sir Oswald Mosley, ein exzentrischer Adelssohn mit Hitlers Bart und Mussolinis Testosteronspiegel, die British Union of Fascists. Das Parteiprogramm hätte 1:1 aus dem faschistischen Handbuch stammen können. Man wolle in die öffentliche Infrastruktur investieren, protektionistisch wirtschaften und sich gegen Ausländer abschotten, ob nun hebräischer oder sonstiger Provenienz. Wie seine inzwischen berühmten Vorbilder rekrutierte auch Mosley eine Prügelgarde, die aufgrund ihrer finsteren Uniform als Blackshirts bekannt wurde. Anfangs zogen seine Großveranstaltungen noch massenhaft frustrierte Briten auf die Straße. Als sich die Blackshirts aber wiederholt in gewalttätige Konflikte verwickelten und Hitlers braune Truppen in Deutschland politische und ethnische Säuberungsaktionen durchführten, hatten die Menschen genug. Mosleys Party verlor rapide an Zuspruch und wurde später sogar vollkommen verboten. Ähnliche Bewegungen gab es auch in anderen Ländern. In Indien gab es hinduistische Nationalisten, die aus Sorge vor einer Islamisierung ihres Landes und dem Verdruss über die britische Kolonialherrschaft mit Hitlers und Mussolinis Kriegsgebärden sympathisierten. Auch in Spanien, Island, Rumänien, der Tschechoslowakei und sogar den USA entwickelten sich faschistische Strömungen. Überall zeichnet sich immer wieder folgendes Muster ab. Faschisten kommen durch ihr Versprechen an die Macht, ein Allheilmittel gegen Arbeitslosigkeit, Zuwanderung und das politische Versagen des Establishments parat zu haben. Mussolinis Erfolg basierte auf seinem Gespür für den Unmut vieler Italiener mit dem Zustand ihres Landes. Er rief sie zum wütenden Widerstand auf, gegen die kapitalistische Ausbeutung des kleinen Mannes, die bolschewikische Korruption des gesellschaftlichen Zusammenhalts und die leeren Versprechungen der nutzlosen Politiker. Sein Versprechen hieß »Drenare la palude«. Er wollte also den Sumpf austrocknen und feuerte deshalb 35.000 Menschen aus dem Staatsdienst. Und auch Anfang des 21. Jahrhunderts gibt es viele Regimes, die offen mit faschistischen Ideen liebäugeln. Blink Nummer 5. Venezuela und Ungarn sind zwei Beispiele für Staaten, die zuletzt mit dem Faschismus kokettierten. Es gibt heutzutage wenig gerade heraus faschistische Regierungen. Die Handlungen bestimmter Staaten sind dennoch Alarmsignale dafür, dass die Grenzen zwischen demokratischem Populismus und Faschismus Anfang des 21. Jahrhunderts extrem dünn geworden sind. Nehmen wir zum Beispiel Venezuela, wo Hugo Chavez 1998 bei einer legitimen Wahl an die Macht kam. Seine Partei Movimiento Quinta República triumphierte über eine desolate Regierung, die den Willen des Volkes zuletzt sträflich ignoriert hatte. Er versprach, Arbeiter und Familien zu unterstützen und pumpte die sprudelnden Einnahmen aus den Ölexporten in umfassende Sozialprogramme, um die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern. Chavez war für sein Charisma berühmt. Um seine Beliebtheitswerte bei der Bevölkerung weiter zu steigern, war ihm allerdings auch jedes Mittel recht. Als er die Ölproduktion des Landes verstaatlichte, konnte er die Maßnahme nicht einfach in einer Pressemitteilung verkünden. Er lud den gesamten Vorstand des Unternehmens in eine Fernsehsendung ein, um sie einen nach dem anderen vor laufenden Kameras zu feuern. Das Staatsfernsehen nutzte er auch, um wütend gegen seine Feinde zu wettern, allen voran gegen die USA. Seine längste, ebenfalls direkt übertragene Brandrede dauerte stolze 9 Stunden. Chavez hat durchaus Positives geleistet. Er sorgte für eine bessere Gesundheitsversorgung, höhere Durchschnittslöhne und gab den Menschen ein neues Gefühl von Nationalstolz. Er war kein Hitler und auch kein Mussolini. Sein Charisma und sein volkstümmelnder Populismus täuschten allerdings oft über die Tatsache hinweg, dass er die Demokratie seines Landes sukzessive untergrub. Er feuerte Richter und Regierungsbeamte und formte eine notorisch aggressive Leibgarde, um Proteste und Demonstrationen zu zerschlagen. Seit Chavez Tod 2013 leidet Venezuela unter der Führung seines neuen Präsidenten Nicolas Maduro, der weder auf den Charme noch den Ölreichtum seines Vorgängers zurückgreifen kann. Maduro stemmte sich seinem Machtverlust zuletzt mit noch mehr Härte entgegen, ließ die Verfassung ändern und Oppositionsparteien verbieten. Derweil gab es mitten in Europa weitere Staatschefs, die die Grenzen der Demokratie dehnten. Ungarns Premierminister Viktor Orban fing schon bald nach seiner demokratischen Wahl an, unumwunden von seiner Vision einer unfreien Demokratie zu sprechen. Seitdem hat er unermüdlich den ethnischen Stolz der Ungarn beschworen, die Gebietsverluste nach dem Ersten Weltkrieg bedauert, Immigranten diskreditiert und Frauen magyarischer, also ethnisch eindeutig ungarischer Abstammung, zum Kinderkriegen animiert. Gleichzeitig hat er seine Popularität und Staatsgewalt genutzt, um Rechtsprechung und Wahlkommission zu unterjochen. Auch Orban bezeichnet sich nicht offen als Faschist. Die Warnsignale sind jedoch kaum zu übersehen. Sollten wir uns etwa Sorgen machen um die weltweite Demokratie? Blink Nummer 6. Die Verteidiger der Demokratie sollten um ihre Verwundbarkeit besorgt sein. Wer alt genug ist, um den Fall der Berliner Mauer miterlebt zu haben, wird sich an die elektrisierende Aufbruchsstimmung erinnern. An das Gefühl, die demokratische Freiheit habe endgültig triumphiert. Gute 30 Jahre nach Ende des Kalten Krieges scheint die Euphorie jedoch größtenteils verflogen. Stattdessen steigt das Interesse an Alternativen zur Demokratie. Der Demokratieindex der Wirtschaftszeitung Economist, der den Zustand der Demokratien weltweit nach Kriterien wie der Achtung rechtsstaatlicher Verfahren oder religiöser Freiheit bewertet, verzeichnet 2017 in ganzen 70 Staaten einen Rückgang der Demokratie. Gleichzeitig haben Umfragen gezeigt, dass zwar die Mehrheit der Menschen an die repräsentative Demokratie glaubt, aber immerhin eine von vier Personen positiv über Systeme denkt, in denen ein einzelner Machthaber ohne Parlament oder Judikative regiert. Jeder Fünfte denkt sogar positiv über eine Militärherrschaft. Warum haben derlei undemokratische Vorstellungen so viel Aufwind? Das hat mehrere Gründe. Die wirtschaftliche Lage mag anno 2018 nicht so desaströs sein wie im Europa nach dem Ersten Weltkrieg, aber ideal ist sie nicht. Jeder vierte junge Erwachsene in Europa ist arbeitslos, unter Migranten ist die Quote sogar noch höher. Man stelle sich nur den Hochschulabsolventen mit Doktortitel vor, der monatelang ins Jobcenter muss. Oder den Schulabgänger, der gleich überhaupt keine Arbeit findet. Dass ihr Glaube an die demokratische Verheißung angeknackst ist, liegt auf der Hand. Dazu kommt der Einfluss der technologischen Rationalisierung. Vom Angestellten am Bankschalter und Schneider bis zur Journalistin werden immer mehr Mitarbeiter in klassischen Berufen durch Computer und Maschinen ersetzt. In manchen EU-Ländern sind die wirtschaftlichen Prognosen nicht mehr weit von den Tiefstwerten der Zwischenkriegszeit entfernt. Gleichzeitig vertieft die Technologisierung das Misstrauen zwischen Öffentlichkeit und Politik. Die Existenz der Falschinformation ist keine Neuerung an sich. Schon Benjamin Franklin nutzte die Printmedien, um im Unabhängigkeitskrieg der USA Fake News über vermeintliche britische Gräueltaten zu streuen. Durch die sozialen Medien kann der geneigte Autor heute jedoch ganz einfach und völlig kostenlos eine gigantische Öffentlichkeit erreichen. Verbraucher, die im Café um die Ecke die News auf Facebook checken, können beinahe unmöglich wissen, ob die Quelle einer Meldung eine verantwortungsbewusste Journalistin, eine ausländische Regierung, ein Provokateur oder ein Bot ist. Die Kombination aus ökonomischer Unsicherheit und dem Misstrauen in die Fähigkeit amtierender Politiker ist also ein fruchtbarer Boden für faschistische Ressentiments. Und genau diese Mischung verhalf 2016 Donald Trump an die Macht. Blink Nummer 7. Donald Trumps Verhalten und Rhetorik ermutigt Faschisten und Diktatoren weltweit. Das Selbstverständnis der USA als Bastion der Freiheit, Hoffnung und Demokratie ist so alt wie der Staatenbund selbst. Donald Trump ist jedoch der erste Präsident, der diese Tradition mit Füßen tritt. Er hält stattdessen unentwegt Lobeshymnen auf autoritäre Herrscher rund um den Globus. So zum Beispiel auf Rodrigo Duterte, den Präsidenten der Philippinen. Duterte erlangte zweifelhaften Ruhm durch seine brutale Shoot-First-Politik, die es Polizisten und Bürgerwehren erlaubt, ohne Vorwand auf vermeintliche Drogendealer zu schießen. Diese Politik hat zu über 10.000 tödlichen Angriffen geführt, die sich nahezu ausschließlich in sozial schwachen Milieus ereigneten und keinerlei Strafverfolgung nach sich zogen. Die Anzahl der Morde schoss derart in die Höhe, dass Duterte scherzte, die Menschen sollten doch in die Bestattungsbranche investieren. Polizisten, die wider Erwarten strafrechtlich verfolgt wurden, sollten sich ruhigen Gewissens schuldig bekennen. Er würde sie höchstpersönlich begnadigen. Trump rief Duterte persönlich an, um ihn zu seinem unglaublichen Job zu gratulieren. Duterte war bei weitem nicht das Ende der Fahnenstange. Trump ließ keine Gelegenheit aus, autoritäre Herrscher in aller Welt zu loben. Von Ägypten über Bahrain bis nach Russland. Für Trump war selbst Saddam Hussein ein Führer, dem er grummelig seine Allmacht neidete. Der hatte wenigstens freie Hand, Terroristen ohne lästige Gerichtsprozesse zu töten. Gleichzeitig brach Trump von Beginn an Konflikte mit langjährigen Verbündeten wie Deutschland und Mexiko vom Zaun. Sogar mit Südkorea, das für den Schutz vor der nuklearen Bedrohung durch Nordkorea von den USA abhängig ist. Mindestens genauso schlimm ist, dass Trumps Angriffe auf die amerikanische Rechtsstaatlichkeit antidemokratischen Tendenzen in anderen Ländern Vorschub leisten. Sein unablässiges Wettern gegen staatliche Institutionen und die moderne Gesellschaft erreicht ein weltweites Publikum. Als Trump eine Gruppe kritischer Reporter aus einem Pressebriefing verbannte, drohte unmittelbar danach die kambodschanische Regierung, US-Journalisten desselben Mediums des Landes zu verweisen. Ein Regierungssprecher Kambodschas sagte, das Weiße Haus hätte klar signalisiert, wie unseriös und verlogen die Agentur arbeitete. Die Meinungsfreiheit müsse die Autorität des Staates respektieren. Die Kommunistische Partei Chinas ging so weit, von Trump gescholtene US-Medien nach Belieben zu diskreditieren. Die chinesische Bevölkerung könne nun deren kritische Berichterstattung zu China geflissentlich ignorieren. Blink Nummer 8. Trumps Rhetorik der Opferrolle und der nationalen Wiederauferstehung erinnert an faschistische Regime. Faschistische Bewegungen leben vom Frust der Masse. Sie gedeihen auf dem Grundgefühl der Anklage gegen religiöse und ethnische Minderheiten, Kapitalisten und Kommunisten, Feinde inner und außerhalb der Nation. Der lamentierende Unterton der Viktimisierung dürfte jedem im Ohr liegen, der mit Trumps Rhetorik vertraut ist. Trump liebt es, sein Land in den düstersten Farben zum Opfer zu stilisieren. Ein Paradebeispiel dafür ist eine Rede, die er 2017 in Pennsylvania hielt. Dort zeterte er, die USA seien in jenen Tagen das Opfer des größten Jobdiebstahls der Weltgeschichte. Die Fabriken im Inland würden geschlossen, um wertvolle Arbeitsplätze in weit entfernte Länder zu verlagern. Die USA hätten Milliarden und Abermilliarden in globale Projekte investiert, aber versäumt, ihr eigenes Land vor den hereinbrechenden Flutwellen von Kriminellen zu schützen. Eine nüchterne Betrachtung der Sachlage würde ergeben, dass die Arbeitslosigkeit in Pennsylvania seit Jahren zurückgeht und der Exporthandel über 200.000 Stellen im Bundesstaat erhält. Doch Trumps Darstellung ist ganz bewusst auf eine nationalistische und hoffnungslos pessimistische Perspektive reduziert. Sie soll die Gefühle all jener anrühren, die sich benachteiligt und übergangen fühlen. All das Getöse und Geschimpfe ist nämlich nur der Trommelwirbel für die Pointe. Für Trumps große Strategie, den Weg hinaus aus der Tragödie, nämlich America First. Amerika solle wieder bedingungslos an erster Stelle stehen. America First entstammt allerdings nicht Trumps Feder, sondern ist eine Losung mit unglücklichem historischen Anklang, der sich so gar nicht mit der modernen Lebensrealität verträgt. Im America First Committee, AFC, der 1940er Jahre fanden Kriegsgegner und Nazi-Unterstützer zu einer ungleichen Bewegung zusammen, die sich gegen die Beteiligung der USA am Zweiten Weltkrieg stemmte. Das AFC erhielt zwischenzeitlichen Auftrieb durch die Unterstützung des weltberühmten Piloten Charles Lindbergh, der sich öffentlich um den kriegstreiberischen Einfluss der Juden im Lande sorgte. Seitdem werden sowohl das Komitee als auch die Worte America First mit moralischer Schwäche und Feigheit assoziiert. In unserer modernen Welt der wechselseitigen Abhängigkeiten ist ein Slogan wie America First völliger Mumpitz. Keine nationale Herausforderung, egal ob wirtschaftlich oder sozial, kann isoliert betrachtet oder gelöst werden. Was so ein Slogan sehr wohl kann, ist Gewaltherrschern zu suggerieren, sie könnten tun, was sie wollen. Warum sollte Putin nicht die Krim annektieren? Immerhin würde er damit doch Russlands Interessen vorne anstellen. Trumps Vision von America First legitimiert dieselbe Philosophie wie der Faschismus. Die Vorstellung, ein Land könne tun und lassen, was es will. Blink Nummer 9. Die Bürger einer Demokratie dürfen nicht selbstgefällig werden, denn der Faschismus ist eine reale Bedrohung. Im Jahr 2018 sind die USA nicht akut vom Faschismus bedroht. Präsident Trump mag antidemokratisch sein und einen autoritären Regierungsstil bevorzugen, aber noch stehen die rechtsstaatlichen Institutionen stabil. Trotzdem wissen wir inzwischen, dass sich der Faschismus auf leisen Sohlen breitmacht. Leicht kann man sich Szenarien vorstellen, die dafür sorgen würden, dass er in den USA Wurzeln schlägt. Führen wir uns nur folgende hypothetische Situation vor Augen. Die USA werden von einem fürchterlichen Terrorangriff erschüttert. Tausende Menschen kommen ums Leben. Eine in den USA ansässige muslimische Terrorgruppe übernimmt die Verantwortung. Der völlig entsetzte Präsident mahnt die Öffentlichkeit zur Ruhe und widersteht der Versuchung, die muslimische Bevölkerung zu attackieren. Als es zu weiteren Anschlägen kommt, beginnt ein einzelner Brandredner damit, die Galle seines Zorns in den Medien zu versprühen. Er beschuldigt das politische Establishment der Schwäche und ruft zur Revolte auf. Man müsse die gesamte politische Kaste entmachten, die Terroristen auslöschen und die USA zu alter Stärke führen. Bald hören ihm Tausende von Menschen zu. Und dann Millionen. Weder die USA noch irgendein anderes Land darf sich auf seine demokratische Tradition verlassen. Die Bedrohung des Faschismus mag nicht akut sein, sie ist aber trotzdem real. Als Albright die Möglichkeit eines faschistischen Vormarsches in den USA mit ihren Studenten in Georgetown diskutierte, war die Sache für einen von ihnen klar. Der Faschismus könne genau deshalb erstarken, weil wir uns vor ihm in Sicherheit wähnen. Der Glaube der Amerikaner an ihre rechtsstaatlichen Institutionen sei so stark, dass sie ihre Zersetzung nur allzu leicht übersehen könnten. Sie gingen im Zweifelsfall so lange vom Besten aus, bis irgendwann das Schlimmste passiert. Albright resümiert: Wenn die USA die soziale Zersplitterung und Isolation verhindern wollen, in der der Faschismus gedeiht, müssen die Menschen wieder miteinander interagieren. Im Jahr 2018 ist der einstige Schmelztiegel der Lebensentwürfe auf traurige Weise zerstückelt. Noch vor wenigen Jahrzehnten sahen die Amerikaner dieselben Sendungen und lasen dieselben Zeitungen. Life, Time, Rolling Stone oder Newsweek. Das Konstrukt ihrer Weltsicht stützte sich auf dieselben Säulen der Information. Heute leben sie alle in ihrer eigenen medialen Filterblase, die Frust und Misstrauen eher verstärkt als ausgleicht. In dieser Stimmung sind die Menschen immer weniger bereit, einander mit Geduld und Milde zuzuhören, geschweige denn ihren politischen Kontrahenten. In einer solchen Stimmung fällt es gar nicht mehr so schwer, sich einen Funken vorzustellen. Zum Beispiel eine schwere Rezession, einen Terroranschlag oder ein politisches Attentat, der das Feuer des Faschismus auf demokratischem Boden entzündet. Das waren die Blinks zu Faschismus von Madeleine Albright. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass Faschismus keine Abnormalität und kein unwahrscheinlicher Ausschlag der Geschichte ist, sondern ein durchaus gewöhnliches und wiederkehrendes Phänomen. Der Aufstieg einer faschistischen Macht ist manchmal schwer zu erkennen, denn sie macht sich erst schleichend breit und dann mit voller Brutalität bemerkbar. Der Faschismus lebt vom Frust der Massen, der sozialen Zersplitterung und Unzufriedenheit mit dem Status quo. Deshalb sind wir auch heute nicht vor ihm gefeit und müssen unsere Demokratien achtsam und aufmerksam beschützen. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkers.com mit dem Betreff Faschismus und teile deine Gedanken mit uns.